Ich glaube, dass wenn früher die Überschrift über dem Ruhrgebiet eben Kohle und Stahl war, dann wird die in Zukunft Wissen sein.
Nah und direkt. Ein Podcast der WAZ, WP und NRZ.
ThyssenKrupp ist ein Aushängeschild fürs Ruhrgebiet. Dem Stahlkonzern geht es aber gar nicht so gut. ThyssenKrupp schreibt rote Zahlen und hat massive Stellenstreichungen angekündigt. Es stellen sich die Fragen, welche Auswirkungen hat das auf das Ruhrgebiet? Wie wandelt sich die Region derzeit generell? Und hat das Ruhrgebiet noch eine Zukunft für junge Menschen? Darüber spreche ich heute mit Ulf Meinke aus der Wirtschaftsredaktion der WAZ und Rasmus Beck, dem Geschäftsführer von Business Metropole Ruhr. Hallo.
Hallo.
Ulf, du bist seit fast 20 Jahren Wirtschaftsreporter bei der WAZ und hast dich auch diesmal wieder intensiv mit den Entwicklungen bei ThyssenKrupp beschäftigt. Erzähl mal, was ist da gerade los?
Ja, das Unternehmen ist in einer schweren Krise. Es gibt an vielen Stellen große Probleme. Das Unternehmen ist in tiefroten Zahlen muss jetzt schauen, wie es aus diesem Problem herauskommt. Es gab jetzt einen Chefwechsel, der doch sehr abrupt kam. Der Chef, der da gehen musste, Guido Kerkhoff, kannte das Unternehmen gut. Er hatte auch einen Plan für das Unternehmen entwickelt, wurde dann aber im Knallauffall abgelöst. Jetzt ist Martina Merz am Zug, die überraschenderweise aus dem Aufsichtsrat in das Unternehmen gewechselt ist, was sehr ungewöhnlich ist, was auch darauf hindeutet, dass das keine ganz normale Situation ist. Und wir sind alle sehr gespannt, wie es jetzt da weitergeht.
Welche Standorte sind denn jetzt überhaupt betroffen?
Ja, viele Standorte von ThyssenKrupp befinden sich hier in der Region. Die Unternehmenszentrale ist in Essen. Das sind viele tausende Arbeitsplätze, allein schon in Essen. Also in der Verwaltung arbeiten 3000, davon viele hier auch direkt hier in der Stadt. Dann haben wir den großen Stahlstandort in Duisburg. Das ist Europas größter Stahlstandort, also auch von erheblicher Bedeutung auch für Deutschland und auch für Europa insgesamt, auch als wichtiger Lieferant für die Automobilindustrie beispielsweise. Naja, und dann haben wir noch ganz viele Standorte, die mit Duisburg verbunden sind, in Bochum beispielsweise, in Dortmund, aber auch in Südwestfalen. Das ist ein ganz dichtes Netzwerk von Wertschöpfungsketten und wenn da an der einen Stelle es hakt, dann kann sich das auch auswirken und ausstrahlen auf die gesamte Region. Insofern hat das schon erhebliche Bedeutung.
Mhm. Rasmus, du bist seit 5 Jahren Geschäftsführer von Business Metropole Ruhr und du kümmerst dich darum, dass die Wirtschaft im Ruhrgebiet gefördert wird und die Region auch als Standort attraktiv bleibt. Kommt die Krise bei ThyssenKrupp überraschend oder haben die da irgendwas verpennt?
Na, zunächst, ThyssenKrupp hat ja immer wieder mit Umstrukturierungen zu tun gehabt und aus dem ehemals sehr, sehr breiten Portfolio versucht, dann einen harten Kern herauszuarbeiten. Insofern ist jetzt dieser Schritt, der bevorsteht in der Umstrukturierung und bei der Frage auch, welcher Unternehmensteil dann am Ende auch das Kerngeschäft wird und erhalten bleibt, sicherlich eine Situation, die auf der einen Seite ernst ist, aber ich glaube auch, wo ThyssenKrupp Erfahrung darin hat. Und insofern wird, glaube ich, das Unternehmen jetzt alles tun, um sein Profil an dieser Ecke zu schärfen, sicherlich auch die Kosten in den Griff zu bekommen und dann aber sicherlich auch weiterhin ein starker Bestandteil des industriellen Kerns im Ruhrgebiet bleiben.
Der bisherige Chef Guido Kerkhoff war jetzt nur 1 Jahr da. Warum muss der denn jetzt gehen?
Ja, er war länger im Unternehmen. Also er war 1 Jahr Chef. Er war allerdings schon 7 Jahre Finanzvorstand davor. Also er kannte das Unternehmen sehr, sehr gut. Man darf vielleicht sogar sagen, vielleicht sogar wie kein Zweiter, weil er auch ganz viele Krisen schon mitgemacht hatte. Aber er stand natürlich da nicht für einen Neuanfang und er musste aber vor allem deshalb gehen, meiner Meinung nach, weil am Ende das Vertrauen zu den Großaktionären gestört war. Also insbesondere die Krupp-Stiftung und Civian haben ihn dann doch am Ende kritisch gesehen. Er hat dann halt auch eine Strategie hin und her leider hingelegt, sage ich jetzt mal. Er wollte eine Zweiteilung des Unternehmens und hatte das sozusagen als neuen großen Plan für das Unternehmen präsentiert. Da hat man dann monatelang darauf hingearbeitet, aber diese Zweiteilung wurde dann begraben und es wurde auch noch begraben, der Plan, eine europäische Stahlfusion mit dem indischen Unternehmen Tata über die Bühne zu bringen. Auch das ist gescheitert und wenn man ja 2 so große Pläne nicht hinbekommt, dann musste er mehrfach die Gewinnprognosen korrigieren. Das ist dann in Summe zu viel gewesen, obwohl er durchaus ein angesehener Manager ist, nach wie vor. Die IG Metall hat so formuliert, er ist ein guter Trainer, der am Ende zu viele Spiele verloren hat.
Er bekommt ja jetzt eine recht große Abfindung. Also Insider sprechen von ungefähr 6 Millionen Euro. Wie lässt sich denn sowas rechtfertigen?
Ich persönlich sehe es sehr kritisch, weil es einfach natürlich eine im Verhältnis auch zur Situation des Unternehmens unfassbar hohe Summe ist. Man muss leider sagen, es ist üblich, dass solche Abfindungen gezahlt werden. Jetzt könnte man aus seiner Sicht argumentieren, sie wollten ihn loswerden. Er hatte einen 5-Jahres-Vertrag. Wenn man den ganzen Vertrag ausbezahlt hätte, wären das noch viel größere Summen gewesen. Aber ja, ein schwieriges Thema. Wie soll man einem Stahlarbeiter, der vielleicht um seinen Job bangt, oder es gibt viele, die da um ihre Jobs bangen müssen, und auch in der Zentrale gibt es viele Stellenstreichungen, da kann man natürlich von solchen Summen nur träumen.
Jetzt soll ja auch die Aufzugsparte verkauft werden für schätzungsweise 18 Milliarden Euro. Was passiert denn dann mit dem Geld? Kann man damit vielleicht Arbeitsplätze wieder sichern?
Das ist sozusagen im Moment das entscheidende Thema. Was passiert mit der Aufzugsparte und was passiert mit dem Geld? Die Aufzugsparte ist der werthaltigste Teil des Unternehmens insgesamt. Und deshalb hat auch ThyssenKrupp den Finanzinvestor Cevian mutmaßlich angezogen, weil die einfach sehen, da gibt es einen Bereich, der ist viel mehr wert als das Unternehmen insgesamt an der Börse. Man schätzt halt, dass vielleicht 18 Milliarden. Es kommt immer darauf an, was man mit dieser Aufzugsparte macht, und danach bemisst sich dann hinterher auch das Geld, was in die Kasse kommt. Ganz entscheidend ist natürlich aus der gesellschaftlichen Sicht oder auch aus der Sicht der Mitarbeiter, dass dieses Unternehmen jetzt nicht einfach dann aus dem Unternehmen gezogen wird, beispielsweise durch eine Sonderdividende. Deshalb hat sich auch der Ministerpräsident Laschet schon eingeschaltet und auch gesagt, das darf es nicht geben, weil dieses Geld muss natürlich sinnvoll eingesetzt werden, sozusagen als Zukunftskapital für die Bereiche von ThyssenKrupp und die anderen Bereiche zu sanieren und nach vorne zu bringen. Aber man muss auch noch dazu sagen, dass ThyssenKrupp eine riesige Schuldenlast mit sich schleppt und viele, viele Pensionen zu bedienen hat. All das muss gedeckt werden. Da müssen gleichzeitig noch Bereiche saniert werden. Also es gibt einen hohen, hohen Kapitalbedarf. Und nur so erklärt es sich überhaupt, dass man den werthaltigsten Teil des Unternehmens anpacken will. Weil normalerweise wird ein Unternehmen ganz anders saniert. Da wird man sagen, das beste Pferd muss im Stall bleiben. Und hier ist offenbar die Not so groß, dass man auch darüber nachdenkt, das beste Pferd im Stall abzugeben.
Heutzutage wird ja vieles auf Maschinen umgestellt. Das führt natürlich auch zu Stellenabbau. Aber was kann der Mensch denn heute noch besser als Maschinen?
Also zunächst einmal, ich glaube, alles, was mit Kreativität zu tun hat, und nicht zuletzt, ich glaube, man kann im Bildungsbereich anfangen. Die Ausbildung von Kindern, von Jugendlichen, aber auch letztendlich von beruflicher Bildung wird wahrscheinlich nicht von Maschinen übernommen werden können, auch wenn es Lernmittel geben wird, die digital funktionieren. Und wenn wir merken, dass durch eine zunehmende Wissens- und Technologieorientierung auch unsere Wirtschaft sich immer mehr in Hinblick auf Wissen weiterentwickelt, glaube ich, dass wir immer ein gutes Verhältnis haben werden von Automatisierung auf der einen Seite, die auch erst einmal Jobs in der Produktion kosten kann, aber eben auch von vielen neuen Jobs, die sich um die Entwicklung von neuen Geschäftsfeldern, von neuen Branchen und von neuen Technologien kümmern.
Also glaubst du, dass es gar nicht erst so weit kommen wird, dass in bestimmten Bereichen mal Maschinen quasi den Menschen sozusagen komplett ersetzen?
Ja, doch. Ich meine, wenn man zurückschaut, das ist kein Prozess, der im Grunde genommen jetzt in der Gegenwart erst anfängt, sondern wir haben viel Erfahrung darin, dass viele Tätigkeiten, die heute nicht mehr händisch gemacht werden, eben durch Maschinen erfolgen. Die Produktion von Automobilen oder die Produktion überhaupt von weniger technologieorientierten Produkten, die früher fast ausschließlich durch Blaumann-Arbeitsplätze sichergestellt wurde, ist komplett automatisiert. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass gerade bei besonders komplexen Produkten, ob das nun in einer automobilen Richtung ist oder auch bei der Zusammensetzung von anderen Themen, die viele Komponenten haben, die eine besondere Wertigkeit haben, der Mensch nicht wegzudenken ist. Und diese Entwicklung kann man weltweit sehen, aber auch hier in der Ruhrgebietswirtschaft.
Kommen wir noch einmal ganz kurz zu ThyssenKrupp zurück. Was ändert sich denn jetzt durch die neue Chefin Martina Merz?
Sie soll mit Sicherheit erstmal auch einen Neuanfang repräsentieren und sozusagen den frischen Blick auf die Dinge bringen. Sie hat jetzt allerdings gesagt, dass sie nicht die Strategie komplett umwerfen will. Sie war ja auch Aufsichtsratschefin jetzt schon. Also das heißt, sie kennt das Unternehmen jetzt auch schon sehr gut. Sie kommt auch aus der Industrie, hatte für Bosch gearbeitet, sitzt in anderen Aufsichtsräten, auch bei Volvo und bei Lufthansa. Also sie ist auch jemand, der die Industrie kennt. Sie möchte, wie sie selber sagt, sehr starken Fokus drauf legen, dass neudeutsch die Performance wieder stimmt. Also sprich, dass man einfach ein gutes Geschäft macht mit Gewinnen. Die Aktienmärkte haben dem Unternehmen nicht mehr vertraut, weil man gesagt hat, das sind Ankündigungsweltmeister, die eben sagen, hier, wir gehen in die Richtung, plötzlich gehen sie wieder in die andere Richtung und dann nochmal und nochmal. Das geht halt so nicht. Ne? Und jetzt ist dann ein klarer Schnitt, Neustart. Ja, sie muss jetzt dann, wie es so schön heißt, liefern und zeigen, dass sie das Ding im Griff hat.
Ein Thema, das ja auch Konzerne derzeit beschäftigt, ist der Umweltschutz. ThyssenKrupp produziert zurzeit 24 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. Bis 2030 will der Konzern die Emissionen um 30% senken und bis 2050 sogar komplett klimaneutral wirtschaften. Ist das überhaupt machbar?
Lange hieß es, technisch ist das überhaupt nicht möglich, Stahl zu produzieren, ohne dass CO2 anfällt. Zumindest sagt man jetzt, es geht. Es gibt auch bei ThyssenKrupp in Duisburg jetzt Pilotprojekt. Und der Hebel ist sozusagen, dass man die Kohle durch Wasserstoff ersetzt. Hat schon fast eine emotionale Komponente fürs Ruhrgebiet. Eine Region, die auf Kohle gebaut wurde, aus der Kohle geboren wurde sozusagen, dass da jetzt sozusagen das Ersatzelement Wasserstoff ist. Die Anlagen, wie sie jetzt da stehen, kann man nur zum Teil mit Wasserstoff fahren. Man müsste im Grunde die Hochöfen ja ersetzen durch komplett neue Anlagen und dann da Stahl erzeugen. Und das ist natürlich eine riesige Herausforderung. Man braucht erstmal die Rohstoffe, man braucht die technischen Voraussetzungen, man braucht das Geld, das umzusetzen. Und das sind halt Milliarden.
Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, dass auch Industrie immer Nachhaltigkeitsgedanken erfüllen muss. Auf der anderen Seite glaube ich, das Ruhrgebiet hat da eine lange Erfahrung drin. Wir kümmern uns ja um die Frage, wie wir Investoren in diese Region bringen wollen, und überall, wo wir eigentlich fast weltweit aufschlagen, insbesondere da, wo es schnell wachsende Volkswirtschaften gab, ist das Thema Umweltschutz ein Riesending, weil die Bremsen des Wachstums, glaube ich, anders vielleicht als in den Debatten in den 70ern, nicht mehr davon abhängen, dass Rohstoffe endlich sind. Natürlich sind sie das, aber das ist nicht mehr der Kern, sondern inwieweit sich Lebensqualität zusammenbringen lässt mit industrieller Entwicklung und dass man vor allem die Leute, die man braucht, damit Industrie gut läuft, dann teilweise nicht mehr an die Orte bekommt, wo denn letztendlich die Unternehmen angesiedelt sind, weil es mit Feinstaub, weil es mit Emissionen, weil es einfach zum Teil einfach für Familien kein guter Ort ist, um zu leben. Das ist in China der Fall, das ist in Südamerika der Fall, das ist auch an manchen Ecken in Europa der Fall. Und da sind wir als Ruhrgebiet eigentlich weltweit mittlerweile bekannt. Weil wir haben es geschafft. Ich meine, da muss man nur sehen, die Emscher Genossenschaft hat jetzt ein Jubiläum gefeiert. Der RVR macht es nächstes Jahr. Das sind alles Institutionen, die sich schon sehr früh letztendlich damit beschäftigt haben, wie kann man eigentlich eine schnell wachsende Industrieregion zusammenbringen mit einer schnell wachsenden Bevölkerung. Und dabei muss man in der Wasserhaltung gucken, dass letztendlich Abwässer unter der Erde abgeführt werden können, dass die Umwelt nicht verschmutzt wird. Dann wird geguckt, wie kann man damals Kraftwerke entschwefeln, damit nicht im Grunde genommen die Wäsche grau ist, wenn man sie wieder reinholt. Und ich glaube, das Ruhrgebiet ist genau der richtige Ort, wo auch dann der erste Stahlofen stehen wird, der CO2-neutral mit Wasserstoff betrieben wird.
Ja, ich glaube auch, dass dieses Thema Nachhaltigkeit tatsächlich so eine Art Klammer fürs Ruhrgebiet bieten kann, weil wir Unternehmen haben, die Lösungen anbieten. Das beschränkt sich nicht auf eine Branche wie die Stahlindustrie, wo die Herausforderungen besonders hoch sind. Also wir haben hier die großen Energieversorger. Essen wird ja gern als Deutschlands Energiehauptstadt bezeichnet, weil wir hier E.ON und RWE haben, die sich ja auch gerade in hohem Maße verändern, um auf Ökostrom umzuswitchen. Wir haben mit Evonik ein Chemieunternehmen, was sehr stark auf Ressourceneffizienz aus ist. Und da sind halt viele Schnittstellen auch. Also beispielsweise bei dem Thema Carbon to Chem heißt dieses Pilotprojekt, eines der Pilotprojekte in Duisburg, was ThyssenKrupp tatsächlich auch mit Evonik macht. Da geht es dann darum, wenn CO2-Emissionen anfallen, dass man die in andere Prozesse überführt, zur Schaffung von chemischen Rohstoffen, beispielsweise Ammoniak oder auch andere Rohstoffe, die man dann halt beispielsweise für Treibstoffe verwenden kann. Also sagen wir so, durch eine Verknüpfung der Kompetenzen dieser Unternehmen gibt es ganz viele spannende Themen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Und das beispielsweise dann natürlich auch für Startups oder Entwickler, Ingenieurberufe, technische Kompetenzen, einfach dann wunderbarer Nährboden, um da auch was zu entwickeln.
Mhm. Ich kann Ihnen ein gutes Beispiel geben, Ulf. Wir haben ein Netzwerk vor 2 Jahren ins Leben gerufen. Das nennt sich GreenTech Ruhr. Und das ist das mitunter jetzt schnell wachsendste Unternehmensnetzwerk, was wir hier in der Region haben. Da sind jetzt über 150 Unternehmen drin. In allererster Linie übrigens Mittelständler, die zum Teil montanindustrielle Vergangenheit haben, früher für den Bergbau tätig waren, aber zum Beispiel die Filtertechnologien, die sie da entwickelt haben, heute eben nicht mehr im Bergbau Verwendung finden, sondern in fast jedem Passivhaus der Welt drin sind und dann in China zum Beispiel nachgefragt sind. Nicht, weil man in China ein Passivhaus bräuchte, um jetzt Energie im engeren Sinne zu sparen, sondern einfach, weil man die Luft von draußen nicht gerne im Haus haben möchte und insofern Filtertechnologie eine wichtige Sache ist. Also das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, dass die Technologien, die man entwickelt hat, vielleicht in einem anderen Kontext, aber letztendlich um Lebensqualität zu steigern und Nachhaltigkeit zu sichern, heute in ganz anderen Feldern absolute reüssieren können, weil sie dort nachgefragt werden. Und insofern ist, glaube ich, auch dieser Trend, den wir hier haben, etwas, wo es für die Region und für die Unternehmen in dieser Region nicht neu ist, sondern eigentlich tief in ihrer DNA liegt.
Um sich über das Thema klimaneutrale Industrie auszutauschen, hat auch der jetzt gefeuerte ThyssenKrupp-Chef Guido Kerkhoff neulich Fridays for Future-Aktivisten ins Stahlwerk eingeladen. Und er hat neulich getwittert, wir arbeiten hart daran, Emissionen einzusparen, was bei Stahl gar nicht so einfach ist. Rasmus, wie werden denn solche Umstellungen überhaupt gefördert?
Also gefördert im engeren Sinne werden sie, glaube ich, in erster Linie dadurch, dass es für Unternehmen jederzeit und, glaube ich, das wird auch stark genutzt, die Möglichkeit gibt, sich grundsätzlich mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen insofern zu vernetzen, dass einfach die Technologien, die zukünftig Anwendung finden sollen, auch gerade im Hochschulbereich, gerade im Forschungsbereich, glaube ich, frühzeitig gemeinsam entwickelt werden. Darüber hinaus ist das in Förderinstrumentarien, insbesondere auf europäischer und Bundesebene, ganz klar verankerte Säulen zur Einsparung von CO2 und zum Thema Klimaschutz, wo gerade KMU, aber auch größere Unternehmen dabei unterstützt werden, neue Technologien zu implementieren und die dann insofern auch mit einer finanziellen Förderung anzuschaffen.
Dieses Thema, wo kommt das Geld für die Investitionen her, finde ich eine ganz entscheidende Frage, weil die Investitionen halt so gigantisch sind, dass sich die Frage stellt, schafft es ein Unternehmen alleine? Ich hatte bei dem Termin auch die Fridays for Future Aktivisten getroffen und hatte sich die Geschichte so dargestellt, dass ThyssenKrupp hatte Klimaziele rausgegeben, hat gesagt, wir wollen bis 2050 klimaneutral sein, was natürlich eine lange Wegstrecke ist, zugegebenermaßen, entspricht aber so ungefähr ja auch dem Pfad, den die EU vorgibt. 2050, wer weiß, ob das klappt oder nicht, aber es zumindest hat man mal ein Ziel rausgegeben. Wir hatten dann bei Fridays for Future nachgefragt, die haben gesagt, das geht uns zu langsam, die müssen mehr tun. Und so kam dann der Kontakt auch über Twitter dann letztlich sogar zustande, dass dann ThyssenKrupp wiederum reagiert hatte, gesagt hat, wenn ihr euch interessiert, kommt doch gerne mal vorbei. Dann sind die nach Duisburg gekommen, wir waren auch da und haben auch mit denen gesprochen. Und interessanterweise gibt es sogar eine hohe Übereinstimmung dann bei ThyssenKrupp und Fridays for Future, wenn man es ohne jetzt beiden zu nahe treten zu wollen. Jeder hat da so seinen Markenkern und natürlich es gibt auch keine Deckungsgleichheit. Ne? Aber bei beiden höre ich raus, dass sie sagen, es muss eine staatliche Unterstützung geben.
NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart hat ja auch geschätzt, dass vermutlich Kosten im Milliardenbereich entstehen. Wie soll denn das abgedeckt werden?
Naja, wenn jetzt das Geld durch die Aufzugsparte reinkäme, dann ist halt am Ende die Frage, was bleibt übrig? Natürlich muss ein Unternehmen auch aus eigener Kraft Kapital erwirtschaften und das ist ja keine Sache, da sozusagen mit Fingerschnipp oder auf Knopfdruck, dass dann jetzt dann das Geld dann zur Verfügung steht. Das ist eine ganz komplexe Kalkulation. Da muss ja auch die Technologie da sein und so weiter. Das geht alles ja nicht über Nacht. Aber klar ist, wenn man sich vorstellt, alle Hochöfen, die jetzt da sind, funktionieren dann so nicht mehr, wenn sie CO2-neutral sein sollen. Man muss alles neu aufbauen. Das ist natürlich gigantisch. Und da kann man natürlich dann schnell sagen, dass es liegt auf der Hand, dass das Milliardenkosten sind. Ich glaube, dass Pinkwart es auch insbesondere auch da schon um den Punkt ging, jetzt darf nicht das Geld aus ThyssenKrupp rausgezogen werden. Also ein Punkt, den ja auch der Ministerpräsident nochmal gemacht hat. Also wie viel Zeit hat dieses Unternehmen, ist die ganz entscheidende Frage. Und wie viel Zeit geben die Aktionäre einem solchen Unternehmen? Und da hat man dann halt einen Finanzinvestor drin, der halt kurzfristig seinen Geldgebern dann wiederum auch Geld geben möchte. Und eine Krupp-Stiftung hat halt nur 20% der Anteile. Die würden halt auf ewig drin bleiben wollen. Aber Cevian will halt Ergebnisse sehen, also der Finanzinvestor. Und deshalb stellt sich sehr gravierend die Frage, wie viel Zeit lässt man denen und wie viel Kapital wird da rausgezogen?
Ich glaube, man kann auch noch eine weitere Ebene sehen, wo der Staat letztendlich tätig wird. Das tut er letztendlich auch übrigens durch Wirtschaftsförderung. Das eine ist, was sozusagen das Unternehmen selbst betrifft. Es steht eine größere Erneuerung der Infrastruktur an oder jetzt in dem Fall von Hochöfen. Wenn ein Unternehmen das alleine nicht stemmen kann, dann ist es auf Hilfe angewiesen. Aber darüber hinaus, wenn man absehen kann, dass es einen Wandel geben wird, wie zum Beispiel jetzt beim nicht Ende der Steinkohleförderung, die ist vorbei, aber beim Ende der Steinkohleverstromung, die jetzt ja letztendlich auch schon mit einem Fixpunkt besiegelt ist, dann weiß man, dass das nicht nur Arbeitsplätze kosten wird, sondern darüber hinaus natürlich auch Standorte verändern wird. Das Ruhrgebiet ist ja nicht nur ein hoher Energiekonsument immer gewesen, weil hier einfach 5,5 Millionen Menschen leben, sondern es hat hier ja auch vor allem die Energieproduktion stattgefunden, die man auch in der Industrie bräuchte. oder gebraucht hat, um zum Beispiel Hochöfen zu betreiben. Oder eine Aluminiumhütte ist immer das beste Beispiel, die verbraucht so viel Strom wie so eine mittlere Stadt. Insofern sind wir auf eine funktionierende Energiewirtschaft hier in dieser Region ganz besonders angewiesen. Wir als Business-Metropole Ruhr haben diesbezüglich zum Beispiel jetzt gerade vom Land Nordrhein-Westfalen den Auftrag bekommen, für das jetzt absehbare Ende der Steinkohleverstromung uns Gedanken zu machen, gemeinsam mit den betroffenen Kommunen, was kann denn eigentlich in diesen Städten und Kreisen passieren, wenn man weiß, dass ein Kraftwerk schließen wird, was passiert mit der Fläche, wie kann man sicherstellen, dass dort eine neue Wertschöpfung stattfindet, am besten übrigens auch eine energiewirtschaftliche Wertschöpfung, wo neue Technologien, neue Produktion, aber vielleicht auch neue Speichertechnologien zum Einsatz kommen. Und da sehe ich auch eine Aufgabe des Staates, sozusagen Präventivstrukturwandel zu bearbeiten, indem man vorausschauend agiert.
Gibt es denn schon Beispiele, wo so ein Wandel schon stattgefunden hat?
Ja, ich glaube, den gibt es hier im Ruhrgebiet eine ganze Menge. Also ich glaube, das Ende der Kohleproduktion ist genau so ein Prozess gewesen. Mir fällt immer wieder auf, wir reden hier im Ruhrgebiet sehr viel über Strukturwandel. Teilweise, glaube ich, können es manche auch nicht mehr hören und fragen mich, Mensch, wann ist denn dieser Strukturwandel endlich vorbei? Ich bin ja selber Süddeutscher, habe da insofern einen anderen Blick immer drauf gehabt. Mir sind viele Regionen in Europa bekannt, wo es keinen Strukturwandel gab, sondern Strukturbruch. Da gab es mal Industrie und da ist jetzt gar keine mehr. Da ist manchmal vielleicht sogar dann auch gar nichts mehr. Wenn Sie sich Teile von Nordfrankreich, von Luxemburg oder auch von Belgien anschauen, wo es letztendlich vergleichbare Branchenstrukturen gab, da gab es, wie gesagt, einen Bruch und der hat dazu geführt, dass heute noch so starke sozioökonomische Probleme in diesen Regionen sind, dass guter Rat wirklich teuer ist. Und hier im Ruhrgebiet hat man das aus meiner Sicht verstanden, vielleicht natürlich auch mit einem etwas zu langen Atem, vielleicht manchmal auch nicht mit der nötigen Stringenz, aber man hat es geschafft, sich einen industriellen Kern zu erhalten. Und dieser Kern macht immer noch 20% der Beschäftigten aus. Das ist immer noch ein Rückgrat hier in dieser Region. Und ich glaube, dass dabei diese letztendlich aktive Rolle von Strukturpolitik schon geholfen hat. Und die müsste man jetzt natürlich insofern revitalisieren, dass sie auf diese neuen Herausforderungen genauso Anwendung findet wie damals auf das Ende des Kohlebergbaus.
Also man kann auf jeden Fall sehen, dass im Ruhrgebiet ein Wandel stattfindet. Kann man denn heute noch zu den großen Wirtschaftsriesen im Pott gehen? Also haben die noch eine Zukunft für das Ruhrgebiet?
Es gibt ja immer so Erhebungen, wohin gehen Absolventen, und die öffentliche Hand hat ja auch da eine hohe Anziehungskraft. Ne? Gerade auch in so turbulenten Zeiten haben viele Menschen natürlich auch eine Sehnsucht nach Stabilität und suchen einen sicheren Arbeitgeber. Und die lesen dann dauernd in der Zeitung, ja, hier gibt es Arbeitsplatzabbau, da gibt es Arbeitsplatzabbau. Und die dann einfach sagen, ja, ein Job bei einer Stadt beispielsweise, die kriegen ja offenbar jetzt auch gerade in der jetzigen Zeit besonders viele Bewerbungsschreiben. Also da spricht ja heraus, dass die Menschen eigentlich, dass man sie auch nicht überfordern darf sozusagen. Das ist halt auch die Frage. Wir haben die Digitalisierung, wir haben die Energiewende, wir haben ganz, ganz viele Megathemen und die dann halt auch die Unternehmen sehr belasten. Und ja, die Schlagzeilen hier Stellenabbau, da Stellenabbau, haben natürlich auch eine gewisse Lenkungswirkung. Ne? Ganz oft ist ja sogar so, dass in schwierigeren wirtschaftlichen Zeiten sich viel mehr Leute selbstständig machen, weil sie sehen, okay, bei dem großen Arbeitgeber habe ich keine Zukunft mehr, aber wenn die das mit mir nicht schaffen, dann mache ich mich halt selbstständig. Das ist ja sogar auch tatsächlich so, dass viele Gründungen gerade in schwierigen Zeiten stattfinden. Es ist ein komplexes Thema. Mhm.
Aber man muss ganz klar sagen, es gibt im Ruhrgebiet jetzt schon seit 10 Jahren in Folge immer mehr Jobs. Also das heißt, trotz, wenn man sich anschaut, trotz Arbeitsplatzverlusten in einigen Branchen, in einigen Unternehmen, haben wir rund 10.000 bis 30.000, jetzt zuletzt 40.000 Jobs, die pro Jahr netto on top obendrauf kommen. Und das passiert nicht irgendwo, das passiert auch nicht in schlecht bezahlten Jobs, wie das dann manchmal dann doch irgendwie so ein bisschen abgewertet wird, sondern das geht über alle Leitmärkte hinweg und insbesondere neue Themen wie digitale Kommunikation haben hier einen besonderen Aufwind. Und ich persönlich denke, dass wir da auch den Blick ein bisschen weiten sollten. Heute stand ganz groß in der WAZ, dass auf dem Opel-Areal VW Infotainment 1.000 Jobs ansiedeln möchte. Ganz ehrlich, als ich vor 5 Jahren anfing, da hat man sich nicht im Traum gedacht, dass ein Automobilhersteller auch noch mit seinem zukunftsfähigsten Geschäft ins Ruhrgebiet käme. Na, da hätte man mich irgendwie müde belächelt und gesagt, ja, kümmern Sie sich doch lieber mal erstmal um die naheliegenden Probleme. Also bei aller Beschäftigung mit sich selbst, das hatten wir vorhin schon, sollte man auch den Blick darauf lenken, dass wir für andere Unternehmen sehr wettbewerbsfähige Unternehmen und vor allem für deren wichtigste oder zukunftsfähigsten Anwendungen dann doch ein Markt sind. Und ich finde, dass man das an der Opel-Fläche übrigens mehrfach feststellen kann. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, in welchen Themen soll der Staat eigentlich tätig werden. Es wäre, glaube ich, nicht die richtige Entscheidung gewesen, wenn der Staat versucht hätte, die Opel-Produktion noch vielleicht 5 Jahre länger in Bochum zu halten, damit sie dann im 6. Jahr eingestellt werden würde, sondern es war genau die richtige Entscheidung zu sagen, wir machen da jetzt einen Schnitt. Wir kümmern uns aber darum, dass diese Fläche, wo ein Automobilwerkstand so schnell wieder an den Markt kommt und heute schon hat man einen Vermarktungsstand, der mehr Jobs umfasst, als sie jetzt zuletzt bei Opel in der Produktion tätig waren. Und ich glaube, das ist innerhalb von 3 Jahren jetzt geschafft worden. Wenn man da hingeht, da merkt man, da stehen Bagger, da wird gewerkelt, ja, da ist schon das DHL-Zentrum. Und das sind, glaube ich, gute Beispiele dafür, dass Wandel, wenn alle an einem Strick ziehen, durchaus gelingen kann.
Ja, ganz wichtig dabei ist tatsächlich, welche Arbeitsplätze dann auf so einer Fläche angesiedelt werden. Klar, man sollte jetzt nicht immer sagen, alle Logistikjobs sind schlecht. Das war ja so die Diskussion, jetzt bitte da nicht nochmal ein Verteilzentrum hin, weil das sind dann ganz oft dann doch auch Niedriglohnjobs. Mir ist klar, Logistik ist auch komplex, da gibt es auch ganz viele digitale Komponenten drin und jetzt nicht nur einfachere Tätigkeiten, aber ich finde es auch sehr eine positive Überraschung, dass es da sozusagen viele hochwertige Arbeitsplätze gibt und dass halt auch digitale Themen dann eine wichtige Rolle spielen. Bochum gilt ja auch als wichtiger Standort für Internetsicherheit. Da hat man ein Götz-Institut, die da sehr weit vorne sind, ein Unternehmen wie G-Data, die Antiviren-Software erstellen. Auch da gibt es halt so Kerne. Um starke Kerne sortiert sich dann ganz schnell viel auch herum, weil man ganz oft dann halt auch in Bereiche geht, wo schaut, wo sind die Kompetenzen, ne? Und da muss das Ruhrgebiet auch, glaube ich, kämpfen. Also bei dem Thema Elektromobilität sehen wir ja, dass sehr viel im Großraum Aachen halt beispielsweise passiert, weil wir die RWTH da haben. Und dass man da dann halt auch, weil jetzt eine große Diskussion ist, wohin geht vielleicht Tesla mit einer neuen Fabrik? Und da hat man jetzt nicht den Eindruck, dass die hier ins Ruhrgebiet gehen. Man muss eine Anziehungskraft entwickeln über bestimmte Themen und ja, Neudeutsch Cluster, halt eine Vernetzung sozusagen. Beim Stahl waren das früher auch immer Wertschöpfungsketten. Ein großer Hochofen und dann eine Weiterverarbeitung, dann hat man, weil die Bram-Coils, so heißen die Dinger, ne, dann halt verschiedene Sachen gemacht und dann halt aus einem starken Kern dann alle weitere Sachen geschaffen. Und so müsste es in den digitalen Bereichen dann auch funktionieren.
Lass mich da an einem Punkt einhaken, nämlich das Thema Sogwirkung. Das halte ich für ganz wichtig. Als ich mein Amt angetreten hatte, war meine erste Pressekontakt im Oberhausener Rathaus, weil damals Klaus Wehling Oberbürgermeister von Oberhausen war und er als mein Aufsichtsratsvorsitzender sozusagen mir so das Ruhrgebiet dann näher gebracht hat. Und ich wurde dort gefragt, Herr Beck, wie stellen Sie es eigentlich vor, dass Sie diese ganzen Brachflächen, die wir haben, jemals vermarkten wollen? Sollen da noch eine Rodelbahn entstehen oder ein Park oder wird dann da Holz abgebaut? O-Ton, wo wir dann im Grunde Biomasse machen. Und ich war schon leicht verunsichert und habe mir gedacht, naja, hoffentlich wird sich da eine bessere Investorennachfrage einstellen, als da jetzt im Grunde genommen mir nahegelegt wird. Und was haben wir heute für eine Realität? Wir haben massive Gewerbeflächenengpässe. Wir haben wesentlich mehr Nachfrage, als wir perspektivisch bedienen können. Und trotzdem ist es so unglaublich wichtig, dass wir kommunizieren, dass wir für Investoren und für solche, die Flächen suchen und sich hier ansiedeln wollen, ob sie nun übrigens sich im Bestand entwickeln oder ob sie von außen kommen, auch genau die richtige Region sind. Und diesbezüglich, muss ich eines sagen, hat Logistik eine ganz wichtige Rolle gespielt. Nämlich Logistik war mitunter die erste Branche, die auf großflächige Industrieareale gegangen ist und dabei übrigens auch gerade im nördlichen Ruhrgebiet Jobs in die Region gebracht hat, die wir dort auch wirklich gebraucht haben. Dieser Beschäftigungsaufbau, der da stattgefunden hat, den halte ich auch unter sozialen Gesichtspunkten für hochgradig notwendig. Natürlich geht das Zeitalter der großflächigen Logistikansiedelung jetzt zu Ende, einfach weil wir eine hohe Sättigung mittlerweile am Markt haben und weil wir die Flächen dafür in dieser Form nicht mehr vorhalten können. Im Falle von Opel und Bochum war es ganz wichtig, ich erinnere mich da noch sehr genau dran, dass ein großes DAX-Unternehmen wie die Post gesagt hat, wir gehen mit dem modernsten Verteilzentrum auf diese Fläche in Bochum. Und dieser Sog und dieses Vertrauen, was da dann ausgelöst wurde, hat auch letztendlich dazu geführt, dass andere Industrieunternehmen jetzt nachgezogen haben. Wobei aber auch die Universität einen großen Beitrag geleistet hat, indem sie ihre Institute dort ansiedeln möchte, wo wir jetzt das Max-Planck-Institut haben werden. Also da hat sozusagen eines ineinander gegriffen. Aber ich würde die Rolle von DHL da nicht unterschätzen, dass die Ersten waren, gesagt haben, obwohl da noch alles stand und nichts fertig war, wir gehen dahin und schaffen da immerhin auch, meine ich, 600 Arbeitsplätze.
Ja, es sind viele Schritte, die so in kleiner, viele kleine Schritte, die in großer Geschwindigkeit gemacht werden sollten. Ne? Also die Rolle der Universitäten ist enorm. Es hilft natürlich dann immer dann trotzdem auch, wenn dann vielleicht ein Fraunhofer oder Max Planck sich zusätzlich ansiedeln und halt um eine Universität dann noch auch Technologiezentren entstehen, was ja in Dortmund auch im hohen Maße ist. Da muss ja vielleicht Bochum sogar noch ein bisschen nachziehen, aber die haben ja auch gesehen, wie wichtig das ist, sozusagen um die Universität dann auch Unternehmen, Startups, Ausgründungen dahin zu bekommen. Tatsächlich, ich glaube, es werden viele Sachen gut erkannt. Also es gibt ja auch gerade in der Industrie einen hohen Fokus auf das Thema Startups. Die verschiedenen Akteure machen da viel. Da hat auch ThyssenKrupp viel versucht durch so Formate, wo dann Startups auf den Konzern treffen oder auch Yvonne Eckert in dem Bereich viel investiert. Auch der Initiativkreis Ruhr macht da ja viel, versucht auf Zollverein Ansiedlungen zu bekommen. Also es gibt da, glaube ich, viele positive Ansätze.
Also ich war neulich auch auf einem Event zum Thema Startup-Gründung und da waren auch viele Unternehmen, viele Gründer vor Ort. Und die haben zum Beispiel auch gesagt, wenn ihr gründen wollt, dann geht nicht nach Berlin, sondern geht ins Ruhrgebiet. Da ist es zum Beispiel günstiger. Was sind denn sonst noch so die Vorteile vom Ruhrgebiet?
Also zum einen ist das Thema natürlich bezahlbarer Wohnraum und eine gute Infrastruktur total wichtig. Ich will es salopp sagen, ich glaube, hier in dieser Region ist der Euro nicht nur 50 Cent wert. Und das kann mitunter schon ein wichtiges Entscheidungskriterium sein. Übrigens, ich glaube auch, dass das ein wesentliches Merkmal von Berlin von vor 10 Jahren war. Also da hatte man weniger Industriedichte als hier, aber man hatte einfach, sag ich mal, eine vibrierende Stadt, die gleichzeitig gute Lebensbedingungen für junge Leute bot. Insofern denke ich, dass wir hier einen grundsätzlichen Standortvorteil haben, aber einer, den empfinde ich als ganz wichtig und den muss man auch unterstreichen. Das Ruhrgebiet hat die Chance, durch den immer noch starken industriellen Besatz, sowohl von Konzernen als auch Mittelstand, das Thema B2B, Business to Business für Startups anzubieten. Wenn man einen Smoothie-Becher designen will, der irgendwie besonders schön oder nachhaltig ist, dann kann man das sicherlich gut in Berlin machen. Aber wenn man zum Beispiel diesen Unternehmen, die wir hier haben, bei ihren Turnarounds, bei ihrer Transformation, bei ihrer digitalen Transformation helfen will, wenn man da ein entsprechendes Angebot hat, dann ist das eigentlich in kaum einer Region so dicht und gebündelt möglich wie hier. Und das versuchen wir auch aus Sicht der Wirtschaftsförderung nach vorne zu stellen, weil wir müssen gucken, wo wir wirklich eine Profiltiefe hinbekommen, die uns signifikant von anderen Gründungsregionen unterscheidet. Und ich glaube, dass die Ruhrgebietswirtschaft in ihrer Transformation eben dann besonders gut auch für Startups passt.
Ja, ich glaube auch, wenn man da bestimmte Themenkerne identifiziert, wie beispielsweise das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, also sozusagen Zukunftsthemen, die hier verankert sind und dann sozusagen auch die Botschaft vermittelt bekommt über die Region hinaus, dass da Chancen sind und dass man, wenn man sich für diese Themen interessiert, am besten dahin geht, weil man da vielleicht die größten Potenziale sieht oder auch die größten Abnehmer für Lösungen auch, dann hat man da, glaube ich, auch positiven Treibstoff dafür.
Also wenn ich nochmal so zusammenfasse, kann man eigentlich sagen, dass das Ruhrgebiet sich auch positiv weiterentwickelt? Also ihr seht da schon eine Zukunft drin im Ruhrgebiet?
Ja, ein Journalist wird ja nie alles schönreden, sondern natürlich auch immer den Finger in die Wunde legen. Es sind ja im Grunde erstmal, ja, wie es so schön heißt, Herausforderungen, aber die ja dann auch Chancen bieten.
Rasmus, wo siehst du denn die wirtschaftliche Zukunft vom Ruhrgebiet?
Also ich glaube, wir müssen in einem Punkt einfach schaffen, eine andere Perspektive einzunehmen. Der Klebeeffekt des vergangenen Jahrhunderts waren Rohstoffe. Und diese Goldgräberstimmung, die es dann hier in dieser Region gab, die ist insofern vorbei, als diese Rohstoffe nicht mehr abgebaut werden oder eben endlich waren. Der neue Rohstoff hier heißt definitiv Wissen. Wir sind die dichteste Universitäts- und Forschungslandschaft, die es in Europa gibt. Und wenn ich mir anschaue, dass mittlerweile 300.000 Studierende in dieser Region eingeschrieben sind, wovon rund an 10% werden das locker sein, jedes Jahr ihren Abschluss machen, dann ist das erstmal eine gute Grundlage. Ja, wir haben viele, gerade auch alte Industrieregionen, die es einfach nicht mehr schaffen, junge Leute zu sich zu bekommen. Und wir haben das Glück, muss man ganz ehrlich sagen, dass diese Leute bei uns ausgebildet werden. Wo ich auch sage, da haben wir noch Entwicklungspotenzial. Der beste Weg, junge Menschen zu halten, ist ihnen, wenn es geht, gleich früh Kontakt zu Unternehmen einzuräumen. Und dann der erste Job sollte auch in dieser Region sein. Dann hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das auch eine längere Beziehung wird. Da sind die kommunalen Kollegen in den Wirtschaftsförderungen übrigens auch dran, da immer sehr genau zu matchen, wie kann man gerade den Mittelstand stärker an Universitäten heranführen, damit genau diese Klebeeffekte sich einstellen. Ich glaube, dass wenn früher die Überschrift über dem Ruhrgebiet eben Kohle und Stahl war, dann wird die in Zukunft Wissen sein. Und dieses Wissen in den vielfältigsten Formen zu generieren, ob das an Hochschulen ist, ob das auch an Forschungseinrichtungen ist, das wird sicherlich, glaube ich, unsere Möglichkeit sein, uns im Standortwettbewerb mit anderen Regionen zu profilieren.
An einer Stelle, an der sicherlich noch viel getan werden müsste, das sind die Kommunen, die ja doch unter einer enormen Finanzbelastung noch leiden. Also die Schuldenlast ist enorm und man müsste den Kommunen einfach mehr Freiraum geben und das schaffen sie einfach nicht alleine. Ne? Also die Infrastruktur ist in vielen Teilen nicht so, wie sie sein sollte, nach meiner Wahrnehmung. Also auch Stichwort ÖPNV, dass eine Anziehungskraft da ist, dass man sagt, da gehe ich hin, da komme ich auch ohne Auto klar. Wir müssen bei der Infrastruktur was tun. Da ist halt auch nicht alles so prickelnd, wie es sein sollte.
Das sehe ich genauso. Ich denke, handlungsfähige Kommunen sind dann auch in der Lage, in den freiwilligen Aufgaben, die sie haben, übrigens Wirtschaftsförderung ist eine freiwillige Aufgabe, tätig zu werden. Und das heißt, letztendlich die Themenfelder zu bearbeiten, die die Zukunft betreffen. Es ist eben wichtig, wie sehen denn zum Beispiel Strategien aus, um die eigenen Unternehmen heranzuführen an die Hochschulen? Wie sehen unsere meine Strategien aus, dass ich nicht nur heute Gewerbeflächen verfügbar habe, sondern eben auch in den nächsten 20 Jahren? Das sind alles Themen, die in den Kommunen in erster Linie bearbeitet werden müssen und wozu sie letztendlich auch die Beinfreiheit brauchen, das finanziell leisten zu können.
Wenn ich jetzt aber an die vielen jungen Menschen denke, die im Ruhrgebiet vielleicht studieren, dann gibt es ja trotzdem einen Trend, dass sie hier hinkommen zum Studieren, aber dann vielleicht wieder in andere Städte gehen, nach Berlin, nach Hamburg, in die Großstädte. Wie mache ich denn das Ruhrgebiet für junge Menschen attraktiv?
Ich glaube, viel geht tatsächlich über attraktive Arbeitgeber einerseits oder Chancen, sich selbst zu entfalten durch Unternehmensgründungen andererseits. Ne? Also es sind am Ende die Jobs, aber natürlich auch das Umfeld, ne? Ob man hier gerne einfach leben möchte, was die kulturellen Möglichkeiten angeht, was das Umfeld hier angeht. Also da überrascht man ja immer Leute, die hier hinkommen und sozusagen die das Kohlenstaub-Klischee im Kopf haben. Aber das ist ja auch keine neue Erkenntnis, dass das Ruhrgebiet viel grüner ist, als so mancher vielleicht denkt.
Ulf, erlaube mir, dass ich allerdings eine Sache sage. Wieder sozusagen, ich habe ja selbst in Tübingen studiert. Ich finde es bis zum gewissen Umstand auch erstmal normal, dass junge Leute sagen, ich gehe an einen Ort zum Studieren und da möchte ich jetzt nicht unbedingt mein Leben verbringen. Das kann ich aus meiner Tübinger Zeit absolut unterschreiben. Irgendwann habe ich mir gesagt, das war so schön, das war so toll, aber jetzt reicht's. Aber man hat auch, glaube ich, in den Ruhrgebietsuniversitäten ja lange Zeit eine andere Philosophie gehabt und das ist erstmal ein Riesenerfolg, dass man das hingekriegt hat. Die Ruhrgebietsuniversitäten haben die Aufgabe gehabt, damit Kinder aus Arbeiterfamilien überhaupt studieren konnten, ein Angebot zu schaffen. Deswegen haben wir ja Pendleruniversität, wo sie mit dem ÖPNV oder mit dem Auto anreisen können und abends auch wieder nach Hause fahren, weil sie zu Hause mithelfen müssen oder wenn man sich die Studentenwohnung dadurch sparen kann. Und ehrlich gesagt, das ist ja erstmal sehr gut gelungen. Diesen Auftrag, den man da hatte, den hat man erfüllt. Und viele Leute, die im Grunde genommen aus einem Arbeiterhaushalt kamen, hört man ja immer wieder, ich bin eigentlich der Erste oder der Zweite, der überhaupt studieren gehen konnte. Das hat funktioniert. Und ich glaube, seit so 5 bis 10 Jahren ändert sich im Grunde genommen jetzt das strategische Profil und man sagt, ja, wir haben diesen Auftrag erfüllt und wollen den auch in Zukunft weiter erfüllen, aber wir kümmern uns auch mal darum, was vielleicht in Heidelberg, in Tübingen oder in Konstanz eben schon lange ist, dass die Universitäten mal runter von ihrem Berg kommen und mitten in die Städte gehen, dass es da Vorlesungszentren gibt, dass auf solchen Flächen wie Opel oder wie Dortmund es schon sehr früh vorgemacht hat, praktisch die Uni sagt, wir gehen auch in konkrete gemeinsame Projekte mit der Kommune rein, weil wir uns hier vor Ort verankern wollen, dass das in Zukunft auch die Grundlage dafür ist, dass man eben über Unternehmensgründung, über Praktika, über die Möglichkeit eben dieser Vernetzung auch sich selbst als Studierender eine Perspektive verschafft. Ich glaube, dass das zukünftige Qualitätsmerkmal der Hochschullandschaft im Ruhrgebiet eben genau sein wird, dass man schon während des Studiums die Möglichkeit hat, sich mit Unternehmen sehr früh zu vernetzen. Wenn ich dort studiere, habe ich ziemlich sicher danach den Job in der Tasche, weil ich schon durch das erste Praktikum, durch meine Bachelorarbeit, durch die Masterarbeit rausgefunden habe, was mich interessiert und ich habe vor allem auch ein Unternehmen oder mehrere Unternehmen gefunden, wo ich dieses Wissen, sage ich mal, in der Praxis für mich weiterentwickeln konnte. Und wenn wir es schaffen, und da helfen wir als Wirtschaftsförderung auch mit, wo wir es können, daraus ein Profil zu machen, dann glaube ich, ist das ein Riesenstandortvorteil.
Vielleicht könnt ihr zum Abschluss nochmal einen kleinen Ausblick geben und den folgenden Satz vervollständigen. Das Ruhrgebiet wird in den nächsten 10 Jahren
vielleicht besser, als man denkt.
Das Ruhrgebiet wird sich in den nächsten 10 Jahren, glaube ich, viel schneller weiterentwickeln, als wir das heute glauben.
Dem Ruhrgebiet steht ein spannender Wandel bevor. Wir werden das beobachten. Das war's mit Nah und Direkt für diese Woche. Nächsten Freitag gibt es wieder eine neue Folge. Und wenn ihr uns nicht verpassen wollt, dann könnt ihr uns auch kostenlos abonnieren. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now. Ich wünsche euch erstmal ein schönes Wochenende. Bis bald.